Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Wahl ist vor der Wahl, heißt es ja in der Politik. Abgewandelt kann man heute sagen, nach der sogenannten kleinen Bundestagswahl ist vor der großen unsere Themen. Nach dem Debakel die CDU-Niederlage und die Kanzlerin. Vor dem Gericht RAF-Terroristin Becker bestreitet Tatbeteiligung. Und auf der Bühne Yakoto, Soul mit afrikanischen Wurzeln. Die Parteispitze der SPD liebt Hannelore Kraft. Sie gibt der Partei Schwung, macht aber niemandem die Kanzlerkandidatur streitig. Parteichef Gabriel gratulierte heute der alten und neuen Landesmutter Nordrhein-Westfalens in Berlin. Der Blumenstrauß, er kam von Herzen. Bei der CDU dagegen war die Stimmung zwischen der Landes- und der Bundesparteispitze deutlich kühler. Röttgens Niederlage in Nordrhein-Westfalen gefährde zwar nicht Merkels Regierungsmehrheit im Bund, aber sie könnte das Klima verderben. Die FDP will am Kabinettstisch lauter werden und die CSU, die grollt ja jetzt schon wegen des Betreuungsgeldes. Das Ergebnis von Rhein und Ruhr macht also das Geschäft der Kanzlerin schwerer. Oliver Köhr.
Er weiß gar nicht so recht, wohin mit den Blumen. Erst legt er sie der Kanzlerin auf ihren Platz, ein bisschen so, als wüsste Norbert Röttgen, verdient hat er die Blumen nicht. Und vielleicht räumt er den Strauß deshalb, so schnell es geht, aus dem Blickfeld. Die Blumen gibt's ohnehin nur, weil es immer Blumen gibt. Aber es ist nicht alles wie immer. Das zeigt der Ärger in der CDU-Spitze.
Ich finde immer, die Wähler wollen vor allen Dingen eines, gerade in dieser kompliziert gewordenen Welt, Eindeutigkeit. Und diese Eindeutigkeit, das hat Hannelore Kraft verstanden, den Wählern rüberzubringen. Und da hat es auf der Unionsseite doch ein paar Defizite gegeben.
Ich war auch der Meinung, man kann nur einen Job richtig machen. Aber das ist eine Entscheidung gewesen. Es hat sich erwiesen, dass diese Entscheidung nicht richtig war.
Da entlädt sich die Wut über Norbert Röttgen und sein Zaudern Berlin oder NRW. Der Kanzlerin aber geht es jetzt vor allem um Schadensbegrenzung. Die CDU habe verloren, ja, sogar krachend und...
Traurig sind wir alle.
Aber verloren habe eben nur die CDU in Nordrhein-Westfalen. Angela Merkel weist auf ihre guten persönlichen Umfragewerte hin. Röttgens Niederlage habe mit ihr eigentlich nichts zu tun.
Ganz zum Schluss haben die Menschen schon gewusst, dass es um eine Landtagswahl geht und dass ich jedenfalls dort nicht zur Wahl stehe.
Die Botschaft soll lauten, Schwarz-Gelb kann unbeeindruckt weitermachen. Norbert Röttgen als Umweltminister vielleicht ein wenig kleinlauter als bisher.
Ich denke nicht über einen Wechsel aus der Politik sonst wohin nach, sondern ich möchte gerne Abgeordneter bleiben.
Bei der FDP reicht ein Blumenstrauß gar nicht aus, so groß ist die Freude. Die zweite Woche in Folge jubelt Philipp Rösler, seine FDP kann doch noch gewinnen. Obwohl ja eigentlich Christian Lindner gewonnen hat, erklärt er jetzt der Bundes-FDP, wie man Wahlkampf macht?
Insofern kann man nicht alles übernehmen und übertragen. Von bestimmten Dingen kann man sich inspirieren lassen, aber das ist heute nicht das Thema.
Heute ist das Thema, wie schaffen es die Liberalen auch auf Bundesebene aus dem Umfragetief zu kommen? Der Vorsitzende empfiehlt mit Demut.
Im Übrigen glaube ich, das können Sie auch unter dem Begriff Vorschussvertrauen verstehen. Dass wir wissen, es waren großartige Ergebnisse in den beiden Ländern, aber sollte uns jetzt nicht dazu verleiten, vor Kraft kaum laufen zu können.
Aber träumen dürfen sie in der FDP schon wieder. Schwarz-Gelb, das sei alles andere als ein Auslaufmodell. Zwischen Liberalen und Kanzlerin stimme die Chemie.
Ich wollte sagen, sie hat wahrscheinlich größere Probleme mit Horst Seehofer als mit uns.
Womit er nicht ganz Unrecht hat. Der CSU-Chef hatte nämlich gedroht, nicht mehr am Koalitionsausschuss teilzunehmen, bis der Streit ums Betreuungsgeld in seinem Sinne beendet ist.
Und da gehe ich nicht zur Tagesordnung über und lasse mich auch von niemandem jetzt da in die Grenzen verweisen, weil das ist meine Pflicht als Parteivorsitzender, dass ich A, meine Partei und B, die Koalitionen, die wir haben, zum Erfolg führe.
Darum muss sich die CDU-Chefin jetzt fragen lassen, wann der CSU-Chef denn überhaupt wieder mit ihr spreche.
Also dann, wenn es sich als notwendig erweist. Davon gehe ich jedenfalls aus. Genauso wie das umgekehrt gilt.
Streitereien bei Schwarz-Gelb, wieder eine Schlappe bei einer Landtagswahl. Aber die Kanzlerin sitzt das aus. Erst im Januar sind die nächsten Wahlen. Solange die Menschen ihr zujubeln, wie heute Nachmittag beim Besuch einer Berliner Schule, solange Angela Merkels Beliebtheitswerte so bleiben, wie sie sind, macht die Kanzlerin weiter, als wäre nichts gewesen.
Zu den Folgen des CDU-Wahldesasters in Nordrhein-Westfalen für die Kanzlerin und ihre Regierungskoalition jetzt ein Kommentar von Ulrich Deppendorf vom Westdeutschen Rundfunk.
Das war bitter für Angela Merkel. Da nützen auch alle Brandmauern um sie herum nichts. Norbert Röttgens desaströse Niederlage trifft auch sie. Schon beginnen in der Union Diskussionen um Merkels Kurs. Ihre Position ist dank Röttgen nicht einfacher geworden. Der gestrige Abend hat auch ihre Koalitionsoptionen bei der kommenden Bundestagswahl eingeschränkt. Die Hoffnung auf eine große Koalition mit der SPD ist in weite Ferne gerückt. Die SPD hat sich jetzt voll dem rot-grünen Projekt verschrieben. Dagegen steht eine Union, die sich seit gestern selbst einer FDP nicht mehr sicher sein kann. Merkel muss um das schwarz-gelbe Lager zittern, denn immer deutlicher wird, die Liberalen scheinen auch bundesweit für eine Ampelkoalition durchaus empfänglich zu sein. Ob mit Philipp Rösler an ihrer Spitze oder ohne ihn, Christian Lindner wird seine Vorgaben machen. Auch in Europa wird es für Merkel nicht einfacher. Die SPD wird den Druck auf die Kanzlerin zusammen mit François Hollande, der morgen zum Besuch kommt, erhöhen. Doch Merkel wäre nicht Merkel, wenn sie am Ende nicht der SPD und Hollande entgegenkommt und eine gemeinsame Linie findet. Richtig aufpassen muss sie aber auf ihre eigene Koalition mit den teilweise erpresserischen Querschüssen aus München. Dabei müssten jetzt die Probleme vom Betreuungsgeld bis zur Vorratsdatenspeicherung schnell abgeräumt werden, denn es wartet schon das größte Problem, die Energiewende. Sie mit einem so geschwächten Minister in den Griff zu bekommen, das dürfte schwierig werden. Vielleicht aber ist Norbert Röttgen ja noch einmal zu einer noblen Geste bereit. Wenn nicht für sich selbst, dann für seine Partei.
Ulrich Deppendorf kommentierte: Wenn man sich die Geschichte Nordrhein-Westfalens anschaut, dann regierte dort fast 40 Jahre am Stück die SPD. Die CDU schleppte sich alle Jahre durch die Wüste der Opposition. Als Jürgen Röttgers dann die Christdemokraten vor 7 Jahren zum Erfolg führte, da hatten sie gehofft, endlich im gelobten Land einer langen Regierungszeit angekommen zu sein. Aber schon vor 2 Jahren wurden sie daraus wieder vertrieben. Und gestern starb die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Nun sucht die CDU an Rhein und Ruhr einen regelrechten Übermoses, der sie diesmal schneller aus der Wüste herausführt. Doch zunächst war heute erstmal Wundenlecken angesagt. Thorsten Beermann.
Es gibt so Tage in der Geschichte einer Partei, da würden sich viele lieber verkriechen, statt weiterzumachen und nach vorne zu schauen. Wundenlecken und Wahlanalyse bei der Kölner CDU am Tag 1 nach der Demütigung von Düsseldorf. Auch hier in Köln hat die CDU krachend verloren. Offene Worte aus der Jungen Union.
Wir haben überhaupt nicht auf die Themen gesetzt, die wir eigentlich nach vorne treiben müssten, weil wir da die Kompetenzen haben. Wir haben uns mit Wirtschaft nicht auseinandergesetzt. Wir haben nichts mehr zur Bildung gesagt. Wir haben einfach nur auf das Verschuldungsthema gesetzt.
Die CDU braucht einen Neuanfang. Sie braucht ein klares Signal gegenüber dem Bürger, dass junge Menschen, und von denen haben wir viele, eine Veränderung in der Partei wollen, dass sie unser Land verändern wollen. Und das muss auch beim Bürger ankommen. Und es ist nur glaubwürdig, wenn der gesamte Vorstand zurücktritt.
Der Frust sitzt tief, auch bei ihm. Olaf Lehne, seit gestern 18 Uhr ehemaliger Landtagsabgeordneter aus Düsseldorf. Ein paar hundert Stimmen haben ihm gefehlt. Jetzt steht er fassungslos vor dem Aus und fordert von Parteifreund Röttgen auch den Rücktritt als Umweltminister.
Dieses Wahlergebnis haben wir in erster Linie einem desaströsen Wahlkampf und einem schlechten Spitzenkandidaten zu verdanken. Und ich meine, er sollte daraus auch die Konsequenzen ziehen, weil ich glaube, dass er das Kabinett in Berlin nur noch belastet. Das reicht nicht aus, wenn er nur als Landesvorsitzender zurücktritt. Er sitzt weiter im Flieger nach Berlin und müsste vielleicht mal drüber nachdenken, was sich denn bei vielen Mitarbeitern und Landtagsabgeordneten auch dann geändert hat.
Die Parteizentrale, hier hängen die Plakate immerhin noch. Am Abend berät der Landesvorstand über das Wahldebakel. Gesucht wird ein neuer Vorsitzender, einer, der die Herzen der Menschen wieder erreicht. Im inoffiziellen Rennen sind Karl-Josef Laumann, der Fraktionsvorsitzende, und Armin Laschet, der stellvertretende Parteichef. Laschet steht für die liberale Großstadt-CDU. Laumann ist der Mann für das traditionelle Milieu und den Arbeiterflügel. Nach der kurzen Ära Röttgen schlägt jetzt die Stunde der Landespolitiker.
Das Letzte, was wir jetzt in der CDU Nordrhein-Westfalen brauchen, ist eine lange, quälende Personaldebatte. Vielleicht einigen sich ja auch beide kurzfristig, wer welche Ämter übernimmt. Auf keinen Fall darf die CDU Nordrhein-Westfalen jetzt wieder in 2 Lager zerfallen. Das hatten wir schon oft genug.
Schnell mal den Vorsitzenden ausgetauscht und die CDU kommt wieder auf die Beine? Dass es so einfach wird, bezweifeln viele.
Ich warne davor, jetzt alleine alle Verantwortung bei Norbert Röttgen abzuladen. Er hat sein Päckchen gestern geschultert, hat sich auch zu seiner Verantwortung bekannt. Das ist sehr honorig. Aber wenn uns die Demoskopen beispielsweise sagen, dass 36% derer, die uns nicht mehr gewählt haben, das aufgrund unserer Wirtschaftspolitik getan haben, dann muss uns das sehr nachdenklich stimmen.
Von Selbstzweifeln geplagt, vom Wähler abgestraft. Die CDU in Nordrhein-Westfalen ist auf der Suche nach neuen Gesichtern und neuen Botschaften. Zeit genug hat sie ja. Die nächste Landtagswahl ist wohl erst in 5 Jahren.
Soweit die CDU, aber die Wahlnachlese ist auch für die Linkspartei in Berlin bitter. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riva.
Nach dem Scheitern bei den Landtagswahlen in NRW und letzte Woche in Schleswig-Holstein beraten die Linken über eine neue Führung. Ex-Parteichef Oskar Lafontaine hat sich bereit erklärt, noch einmal anzutreten. Er stellt aber Bedingungen. Auch Vize-Fraktionschef Bartsch hält an seiner Kandidatur fest.
Die Linke streitet weiter über eine neue Führung. Nachdem die Partei aus den Landtagen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen rausgeflogen ist, möchte der derzeitige Parteichef Klaus Ernst eine Rückkehr von Oskar Lafontaine an die Parteispitze.
Ich kann mir übrigens vorstellen, dass große Teile der Partei sehr glücklich wären, wenn Oskar Lafontaine sich bereit erklären könnte, in so einer kooperativen Führung mitzuarbeiten.
Lafontaine scheint nicht abgeneigt, macht allerdings zur Bedingung, dass nur ihm gegenüber loyale Genossen der zukünftigen Parteiführung angehören sollen.
Das heißt, dass nicht die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass der eine vorne versucht, Tore zu machen und der andere hinten aufs eigene Tor spielt. Das führt bekanntlich nicht zu guten Ergebnissen.
Trotz Lafontaines Ambition will der Fraktionsvize Dietmar Bartsch an seiner Kandidatur für den Parteivorsitz festhalten.
Ich kann gerne noch mal das wiederholen, dass ich meine Kandidatur im November bekannt gegeben habe mit einem inhaltlichen Angebot. Dieses steht.
Nun könnte der Linken auf dem Parteitag im Juni eine Kampfabstimmung drohen. Um das zu verhindern, bemüht man sich hinter den Kulissen, statt Lafontaine und Bartsch, neue Kandidaten für die Parteispitze zu finden.
Die Bundesregierung will den Ausbau von Krippenplätzen beschleunigen. Das Familienministerium kündigte dafür einen 10-Punkte-Plan an. Die Maßnahmen sollen die Kommunen dabei unterstützen, bis August kommenden Jahres genügend Kita-Plätze zu schaffen. Dann tritt für Kinder, die älter als ein Jahr sind, ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kraft. Bei einer Betriebsversammlung von Opel in Rüsselsheim hat Vorstandschef Stracke angekündigt, das Modell Astra werde künftig nur noch an 2 Standorten produziert. Vermutet wird, dass Rüsselsheim nicht mehr dabei ist. Zum Ausgleich könnte die Produktion des Zafira von Bochum ins Stammwerk geholt werden. Dies könnte die Schließung des Bochumer Werks bedeuten, für das es noch bis Ende 2014 eine Standortgarantie gibt. Erneut ist eine deutsche Solarfirma zahlungsunfähig. Sovello, einer der weltgrößten Hersteller von Solarmodulen, meldete heute Insolvenz an. Das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt hat etwa 1200 Beschäftigte und machte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 200 Millionen Euro. Die Konkurrenz asiatischer Anbieter und die Diskussion um Kürzungen der staatlichen Förderung machen der deutschen Solarbranche derzeit zu schaffen.
Vor mehr als 35 Jahren wurden in Karlsruhe Generalbundesanwalt Siegfried Buback und 2 seiner Begleiter erschossen. 3 frühere RAF-Terroristen wurden wegen des Attentats verurteilt, allerdings nur als Mittäter. Wer die tödlichen Schüsse vom Rücksitz eines Motorrads aus abgab, das versucht das Oberlandesgericht in Stuttgart seit nunmehr 1,5 Jahren zu klären. Der Tat angeklagt ist Verena Becker, zunächst Mitglied der Bewegung 2. Juni, später aktiv in der Rote Armee-Fraktion. Aber Becker hielt sich 88 Verhandlungstage lang eisern an das, was manche Beobachter die RAF-Omerta nennen, ein ungeschriebenes Schweigegesetz, das von der Mafia bekannt ist und dem sich die meisten verurteilten RAF-Terroristen offenbar bis zum heutigen Tage verpflichtet fühlen. Heute, am 89. Tag des Prozesses, setzte die Angeklagte ihre dunkle Sonnenbrille ab und sprach zum ersten Mal. Doch wirklich erhellend waren ihre Worte nicht, wie Gigi Deppe berichtet.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden.
Über 35 Jahre ist es her, dass diese Meldung verlesen wurde. Immer wieder wurden seither die Bilder von dem Karlsruher Anschlag am 7. April 1977 ausgestrahlt. Bis heute ist allerdings nicht klar, wer damals auf dem Motorrad saß, wer der Beifahrer war, der die tödlichen Schüsse auf den Generalbundesanwalt und seine beiden Begleiter abfeuerte. Heute Morgen kurz nach 9, Spannung im Stuttgarter Gerichtssaal. Das Publikum hofft, von dieser Frau nun endlich zu erfahren, wer es gewesen ist. Die Angeklagte Verena Becker liest eine vorbereitete Erklärung vor. Am Ende, nach rund 20 Minuten, aber Enttäuschung beim Sohn des früheren Generalbundesanwalts.
Die für uns entscheidende Frage war, wer waren die beiden Personen, die auf dem Tatmotorrad saßen am Gründonnerstag 1977? Dazu ist nur gesagt worden von Verena Becker, sie sei es nicht gewesen.
Neu auf jeden Fall. Becker beschreibt, womit sie damals vorrangig beschäftigt war. Nicht etwa mit Vorbereitungen für den Anschlag, sondern die Kontakte zu befreundeten Gruppen im Nahen Osten aufrechtzuerhalten.
Sie hat ja heute ganz klar gesagt, dass sie am Tag des Anschlags auf den Vater von Herrn Buback nicht in Deutschland, nicht in Europa war, dass sie nicht dabei war. Das heißt, sie hat an diesem Mordanschlag nicht teilgenommen.
Ihre Anwälte verteidigen sie. Wer geschossen hat, dazu könne sie nicht einmal vom Hörensagen verlässlich Auskunft geben.
Keiner weiß etwas Genaues. Es gab bestimmte konspirative Regeln, die eingehalten wurden. Und dann wird spekuliert. Und an solchen Spekulationen wollten wir uns nicht beteiligen.
Außerdem erklärt Becker, warum sie bei ihrer Festnahme in Singen wenige Wochen nach dem Anschlag die Tatwaffe dabei hatte. Sie habe lediglich die Waffe in ein geheimes Depot bringen sollen. Und zu ihren DNA-Spuren, die an den Briefumschlägen der Bekennerschreiben gefunden wurden, zu denen sagt sie, sie habe mal beim Verschicken geholfen, mehr nicht. Die Ankläger bleiben auch nach Beckers Erklärung skeptisch. Sie finden die Erklärung taktisch, sie hätten zu wenig Details erfahren.
Es ist eine Erklärung, die am Ende einer sehr langen Beweisaufnahme abgegeben wurde und in diesem Licht zu sehen ist.
Immerhin, was die Fahrt auf dem Motorrad angeht, so scheint die Bundesanwaltschaft Verena Becker zu glauben. Wie auch die meisten Prozessbeobachter.
Diese These, dass eine Frau auf dem Rücksitz des Motorrads saß und geschossen hat, war schon bisher sehr stark Spekulation und ist nach dem, was wir heute gehört haben von Verena Becker, wenn man ihr glauben kann, im Grunde sehr unwahrscheinlich geworden.
Verena Becker hat erklärt, was sie erklären wollte. Jetzt müssen die Richter entscheiden, wie sie die Aussage bewerten wollen.
Nach dem Scherbengericht der Wähler in Griechenland versuchen dort die Parteien, einige Scherben zu einer regierungsfähigen Koalition zusammenzukleben. Aber es gelingt nicht, auch heute wieder nicht. Staatspräsident Papoulios versuchte am Abend zu vermitteln. Drei Parteichefs saßen bei ihm. Die drei haben auch eine Mehrheit im Parlament. Und trotzdem gibt es keine Regierung in Athen. Denn alles hängt an diesem Mann, Alexis Tsipras, Chef der Koalition der radikalen Linken. Das Ganze ist ein Ringen am Abgrund. Staatspräsident Papoulias schlägt jetzt eine Regierung aus Experten vor, ähnlich wie in Italien. Das soll wohl die europäischen Geldgeber beruhigen, aber es klingt eher nach Verzweiflung. Peter Dahlheimer in Athen. Gibt es überhaupt noch eine realistische Chance für eine Regierungsbildung in Athen?
Ich glaube, es ist nicht ganz unrealistisch, auch eine solche Expertenregierung auf die Beine zu stellen. Das Ganze erinnert ein bisschen an die Situation Ende Oktober, Anfang November vergangenen Jahres, als Regierungschef Papandreou zurückgetreten war. Erst nach vielen, vielen mühseligen Sitzungen und dramatischen Stunden gelang es damals, auch einen Externen an die Spitze der Regierung zu holen. Das war Papadimos, der jetzt sein Mandat beendet hat. Jede Regierung, egal ob Experten oder gewählt, jede Regierung wird aber ein Problem haben. Das ist diese radikale linke Partei Syriza. Die ist sehr gut organisiert und hat jederzeit die Möglichkeit, die Macht der Straße, Massenproteste zu entfesseln. Und deswegen erscheint es vielen so wichtig, diese Syriza entweder an der Regierung zu beteiligen oder wenigstens dafür zu sorgen, dass Syriza eine Regierung zuverlässig toleriert.
Nun, sollte alles schiefgehen und es Neuwahlen geben, muss man ja sagen, bei Neuwahlen ginge nicht nur wertvolle Zeit verloren, die Spargegner, die würden wohl noch stärker. Also muss man nicht ehrlicherweise sagen, mit dem Sparkurs in Athen ist jetzt Schluss, oder?
Der Sparkurs in seiner jetzigen Form ist so nicht fortführbar, egal ob jetzt gewählt wird oder nicht. Aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Zum Ersten kann niemand mit ansehen, wie breite Bevölkerungsschichten so verelenden und die griechische Wirtschaft ruiniert. Zweitens, es gibt keine Mehrheit mehr für diesen Sparkurs, weder im Parlament und in der Regierung. Und zum Dritten muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen Sparkurs und Reformkurs. Kein Grieche hat irgendwas gegen Reformen dieses aufgeblähten und veralteten Sparapparates. Bloß mit dem Sparen, da ist wohl einiges schiefgegangen. Vor allem in der Abschätzung der Folgen, die dadurch entstanden sind, den politischen Folgen, den sozialen und den wirtschaftlichen Folgen.
Danke, Peter Dahlheimer in Athen. Nun, nach dem, was wir gerade gehört haben, Rolf-Dieter Krause, da muss man ehrlicherweise sagen, die Musik, was die Griechenland-Krise angeht, die spielt überhaupt nicht mehr richtig in Athen, sondern eher woanders. Bei Ihnen in Brüssel tagen gerade die Euro-Finanzminister und von deren Entscheidungen, vor allen Dingen von deren Geld, hängen die Griechen ja ab, könnten keinen Tag überleben. Bisher hörte man aus Brüssel meistens bei einem neuen Kapitel der Krise die übliche Mischung aus Verständnis für Athen und Drohungen. Aber am Ende wurde ja dann doch immer weiter gezahlt. Ist das jetzt anders?
Nein, die Sitzung ist übrigens gerade zu Ende. Es sind nicht Drohungen, die man ausspricht, sondern es gibt die Bereitschaft der Finanzminister weiter zu zahlen. Sie sagen aber, es ist nötig, dass Griechenland zu den getroffenen Verabredungen steht. Und das ist etwas, was man ja sagen muss. Wenn da jemand nicht mehr sparen will, dann muss er wissen, woher er das Geld nehmen will, das er nicht hat, aber nicht mehr sparen will. Und das ist in Griechenland eine ganz offene Frage. Hier haben die Finanzminister heute noch mal gesagt, wir wollen Griechenland in der Eurozone halten. Das tun sie auch deshalb, weil es auch eine Menge Schäden in den westlichen Ländern, in den übrigen Euro-Ländern gäbe für Banken etwa, wenn Griechenland aussteigen würde aus dem Euro. Aber Juncker hat gerade eben auch gesagt, niemand im Kreis der Finanzminister habe für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone argumentiert.
Nun, das heißt es ja seit 2 Jahren, Griechenland bleibt in der Eurozone und Sie sagen, dieses Credo wird weiter offiziell vertreten. Aber was ist denn Ihr ehrlicher Eindruck hinter den Kulissen? Haben sich einige oder vielleicht sogar alle Euro-Finanzminister innerlich auch schon auf einen Abschied Griechenlands vom Euro eingestellt?
Das ist schwer zu sagen, weil sie sich darüber kaum hinter vorgehaltener Hand äußern. Aber sie sind natürlich Realisten und sie sagen, der Ball liegt in Griechenland. Dort muss die Regierung gebildet werden, die für den Rest Europas ein Verhandlungspartner ist. Übrigens nicht nur für Europa, sondern wenn da in Athen Spirenzchen versucht werden sollten, um das mal so salopp zu sagen, dann würde der internationale Währungsfonds als erster aussteigen und dann müsste Europa den Anteil, den der IWF jetzt hat, auch noch schultern. Dazu ist nicht viel Bereitschaft da. Also der Ball liegt in Griechenland. Und man sagt den Griechen sehr deutlich, selbst wenn ihr Neuwahlen habt, passt auf, was ihr wählt. Ihr entscheidet dann unter Umständen über eure Mitgliedschaft im Eurogebiet. Und das heißt schon ein bisschen, dass sie sich auch darauf einrichten, dass es anders ausgehen könnte.
Rolf-Dieter Krause, danke nach Brüssel. Ja, den Rest der Eurozone vor einer möglichen Pleite Griechenlands zu schützen, das wird nicht einfach, denn schon ziehen neue Wolken auf. Noch einmal die Nachrichten mit Jens Riva.
Die Befürchtungen um ein Ausscheiden Griechenlands aus der Euroregion und die Sorgen um Spaniens Verschuldung haben die Anleger heute nervös gemacht. Der DAX rutschte ins Minus. Er fiel um 1,9% und sank auf 6.452 Punkte. Auch die Kurse an der Wall Street gaben nach. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 1,0% auf 12.695 Punkte.
In Spanien sind es die Banken, die Anleger unruhig machen. Sie sind eine gefährliche Hypothek. Sie sitzen auf maroden Immobilien und faulen Hauskrediten. Deshalb müssen die Banken nun größere Rücklagen bilden. Das verlangt der spanische Staat. In Spanien geht es letztlich darum, dass nicht wieder Banken umfallen. Es ist einer der Gründe, warum Investoren zögern, dem spanischen Staat Geld zu leihen. Der konnte heute zwar frisches Geld für die nächsten Monate aufnehmen, doch es war ein wenig mühsam und recht teuer. Anleger wollen im Moment nur eines, Sicherheit. Sie kaufen deshalb deutsche Staatspapiere. Unser Land hat sich so, auch heute wieder, quasi umsonst Geld geliehen.
Mehr als 1500 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen beenden ihren Hungerstreik. Sie haben sich mit den Behörden auf Verbesserungen der Haftbedingungen geeinigt. Die Protestaktion richtete sich vor allem gegen die sogenannte Verwaltungshaft, mit der Verdächtige ohne Anklage über Monate inhaftiert werden können. Insgesamt sitzen rund 4.700 Palästinenser in israelischen Gefängnissen. In der syrischen Stadt Rastan hat es schwere Gefechte zwischen Regierungstruppen und Gegnern von Präsident Assad gegeben. Bei den Kämpfen wurden nach Angaben von Aufständischen 23 Soldaten getötet. Auch unter den Regierungsgegnern hat es demnach Tote und Verletzte gegeben. Die Gewalt in Syrien hält ungeachtet einer im April vereinbarten Waffenruhe an. Holger Stanislawski wird neuer Trainer des 1. FC Köln. Er löst Interimschefcoach Frank Schäfer ab. Bis Anfang Februar war Stanislawski Trainer beim Erstligisten Hoffenheim. Stanislawski will den FC zurück in die erste Liga führen und wird am 15. Juni das erste Training nach der Sommerpause leiten. Einen neuen Sportdirektor hat Köln noch nicht verpflichtet.
Immer mal wieder wird in Deutschland ein neuer Soulstar geboren und gelobpreist. Darunter Deutsch-Afrikanerinnen aus muslimischen Elternhäusern, kosmopolitisch aufgewachsen. Auch Jennifer Yah Akoto-Keek passt in dieses Raster auf den ersten Blick. Die Mutter eine deutsche Entwicklungshelferin, der Vater ein ghanaischer Musiker. Sie ist in Hamburg geboren, in Afrika aufgewachsen. Doch Yakoto, wie sich die Sängerin nennt, entzieht sich jeglichen Erwartungen, will nichts und niemanden mit ihrer Musik bedienen, sondern einfach nur ihr Ding machen. Ihr Stil ist ein wirklich ganz eigener Mix aus Afro, Folk und Pop. Und dass sie auf dieser Suche offenbar immer mehr folgen, das zeigt Julie Kurz, die Yakoto heute vor und während eines Konzerts in Hamburg begleitete. If you're too
busy, seeing what you want to see. Weibliche Eleganz, puristische Geste. Gerade mal 24 Jahre alt ist Yakoto und doch schon mit der Stimme einer wahren Soul-Diva gesegnet.
Es geht mir in allererster Linie um das Erzählen und um das Gefühl, was transportiert wird. Und da ist es mir auch manchmal lieb, wenn es schräg klingt oder wenn es abgebrochen klingt, weil genauso ist das Leben ja auch.
Der Vater aus Ghana, die Mutter aus Hamburg. Ihre afrohanseatische Identität beeinflusst auch ihren Stil. Ein bisschen Folk, ein bisschen Soul, ein bisschen Afropop. Neugierig und immer auf der Suche. Soul-Seeking, also Seelensuche, nennt sie deshalb auch ihren eigenwilligen Stil. Yakoto gehört zu einer neuen Generation von Musikerinnen. Selbstbewusst, rebellisch, ohne Angst.
Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Und das ist halt... Die Angst sollte man halt auch nicht haben. Das ist ganz giftig für das Produkt, finde ich. Druck und Angst und Unsicherheit, finanzielle Abhängigkeit.
Und deshalb bestimmt sie. Gegen den Strom der Plattenindustrie veröffentlicht die Sängerin ihre erste Single mit einem ernsten Thema. Das Leid eines Kindersoldaten.
Ich tauche halt gerne in andere Universen ab. Mich interessiert nicht nur mein eigenes Leben und meine eigene kleine emotionale Welt, sondern halt auch die emotionalen Welten anderer Menschen. Es war mir nicht wichtig, wie ein Komet in die Musiklandschaft zu fallen. Puff, hier bin ich.
Und doch ist ihr genau das gelungen. Und irgendwie scheint ihr der Erfolg auch ganz gut zu gefallen.
Schön, dass ihr da seid.
Yakoto aus musikalischem Elternhaus, wie ich natürlich eben sagen wollte. Und das haben Sie ja eben auch gut gehört. Fehlt noch das Wetter. Vom Westen her wird's ungemütlich. Details jetzt im Anschluss von Claudia Kleinert. Und nach dem Satiregipfel erinnert das erste mit einem Feature an den kürzlich verstorbenen Schauspieler Günther Kaufmann, der jahrelang für einen Mord im Gefängnis saß, den er nie begangen hatte. Und nicht zu vergessen, das Nachtmagazin, mit dem sich Gabi Bauer um 1 Uhr noch meldet. Also noch ein interessanter Abend hier im Ersten. Wir sehen uns morgen etwas früher wieder, nämlich in der Halbzeitpause des Relegationsspiels Hertha BSC gegen Düsseldorf. Bis dann.